Bei der Vorbereitung zur heutigen Predigt habe ich mich intensiv mit dem Thema Angst befasst. Und ich habe gesehen, dass eigentlich die ersten Menschen das erste Gefühl, das sie hatten, nachdem sie auf die Schlange hereingefallen sind, Angst war. Sie hatten Angst, Angst vor Gott. Sie hatten Angst, so dass sie sich versteckten. Angst ist allgegenwärtig. Es gibt kaum jemand, der nicht irgendwann Angst hat. Nadia Weinstein, sie ist psychologische Psychotherapeutin und hat in der Schweiz und in Deutschland eine Praxis. Und ich habe sie mitgenommen, weil ich gerne ihr die Frage stellen möchte. Du erlebst so viele Menschen, die zu dir kommen, um Hilfe bitten und die in allen möglichen Verstrickungen drin sind. Was würdest du sagen, was ist so die Hauptursache, die entweder zu psychosomatischen oder zu psychischen Störungen führt? Was kannst du erkennen an deinen Patienten?
Also offensichtlich, nach außen ist es meistens nicht. Aber wenn man dann weiterschaut, liegt unter allem eine Angst, eine grundlegende Angst. Wir sind ziemlich kreativ darin, sie zu verdecken. Aber wenn man ein bisschen drunter schaut, dann ist es meistens die Angst, die Kontrolle zu verlieren, die Kontrolle über den eigenen Körper zu verlieren, Angst, Fehler zu machen, Versagensängste, Verlustängste, Zukunftsängste. Und wenn man dann noch tiefer schaut, ist grundlegend darunter meistens die Angst, nicht genug zu sein. Und du hast jetzt am Anfang ja auch gesagt, es beginnt schon ganz am Anfang mit der Angst, also im Garten Eden praktisch. Und schon da war es ja auch so, wir haben uns ja heute Morgen auch im Auto noch ausgetauscht, dass die Angst letztlich ist, auch nicht mehr genug vor Gott da zu sein. Genug nicht mehr zu sein vor Gott. Und die Angst, die ist ja grundlegend, die ist ja seit Grundlegung praktisch dann da. Und wir Menschen sind sehr kreativ eben darin, Muster zu entwickeln, die Angst wegzudrücken. Und aus meiner Sicht ist nicht, oder auch aus wissenschaftlicher Sicht, ist nicht das Problem die Angst an für sich. Angst ist ja natürlich, sondern wie wir mit der Angst umgehen. Also krankhaft oder bedenklich wird es erst, wenn wir wie die Angst wegdrücken, ihr nicht mehr entgegentreten, sondern uns wie vor ihr beugen, praktisch, wenn wir uns zurückziehen, nicht mehr rausgehen, dann auch eben nicht mehr die Erfahrung machen, dass die Angst letztlich gar nicht so groß ist, wie sie in unserem Kopf geworden ist. Und wenn wir dann eben uns dem Beugen entstehen Depressionen oder eben generalisierte Angststörungen, dann kommt die Angst vor der Angst, dass man gar nicht mehr rausgeht und gar nicht mehr die Erfahrung macht. Oder man entwickelt eine spezifische Angst vor auf Sachen, die man dann meidet. Spezifische Phobien, dass man soziale Phobien hat, dann keine Vorträge mehr hält oder Angst vorm Fliegen hat oder also es gibt eine riesen Palette an Angststörungen. Ja. Aber die grundlegende Angst unter allem, die darunter ist und an die man kommen muss, ist eine existenzielle Angst.
Hat eigentlich jeder Mensch Angst? Ja. Irgendwo?
Ja.
Also macht das auch nicht halt vor jemandem, der, ich sage es jetzt in Anführungszeichen, gläubig ist. Hat auch ein gläubiger Mensch Angst?
Also ich kann nicht für jeden sprechen, aber ich habe auf jeden Fall Angst. Und Angst ist ja auch natürlich. Also Angst ist immer da und Angst muss man immer entgegentreten. Ich glaube, es gibt niemanden, der noch nie Angst hatte.
Was können wir tun, dass die Angst nicht überhand nimmt? Dass Angst uns nicht lähmt, uns nicht den Alltag raubt?
Ja. Es gibt verschiedene Methoden und Ich meine, der beste Weg ist, durch die Angst selber durchzugehen, sich nicht vor ihr zu beugen und wegzulaufen, sondern ihr entgegenzutreten. Und man sagt auch immer, je größer die Angst ist, wenn man sich ihr aussetzt, ihr exponiert, dann ist umso besser, weil dann auch umso stärker die Erfahrung ist und die Erleichterung danach, dass es gar nicht so schlimm ist, wie man sich es im Kopf ausgemalt hat. Aber mittlerweile geht man auch dahin, dass man eher schaut, hey, was ist der Ursprung von der Angst? Und auch von den Gedanken her schaut. Aber aus meiner Sicht ist der Weg nur wirklich zielführend. Also es ist meine persönliche Sicht. Wenn wir wie Gottes Wort auch haben, also viele Sachen sind daraus abgeleitet, dass wir uns sagen können innerlich, dass wir zur Ruhe kommen dürfen, wie das auch auf der Bank stand, dass alles in Ordnung ist. Aber ich finde, nur durch Gottes Wort macht es wirklich Sinn, dass alles in Ordnung ist, weil ja Jesus die Angst überwunden hat. Und nur die vollkommene Liebe vertreibt alle Furcht. Und die Furcht rechnet noch mit der Strafe, aber Jesus hat die Strafe auf sich genommen. Dadurch sind wir wie frei von Furcht. Wir wissen, egal wie groß die Angst wird, egal wie groß der Sturm ist, wenn Jesus bei uns im Boot ist, dann wird der Sturm ruhig. Also wir wissen, wie die Angst ist schon besiegt. Die Angst ist gefühlt noch da. Und Gefühle kommen immer wie Wellen, so sie kommen und gehen. Und wenn man halt das nicht weiß, dann meint man, die Angst, die geht ins Unendliche und macht probiert die Welle davor abzuschneiden, indem man doch rausgeht aus der Situation, indem man irgendwie ein Mittel nimmt oder indem man, also es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, über die man sich dann oft gar nicht bewusst ist und durch die sich erst die Störungen entwickeln. Aber deine Frage war, was man machen kann. Und ich glaube wirklich, der Schlüssel ist, in Jesus zu ruhen und in die Angst reinzugehen und mit ihm zu reden oder auch der Angst entgegenzutreten. Also was man auch oft machen kann, ist, dass man die Angst so konzeptualisiert und dafür einen Bereich auswählt oder sie auf einen Stuhl setzt, und den wie als verletzten Anteil bezeichnet. Dann gibt es einen Kritiker, das sind die Gedanken, die, also aus meiner Sicht wie Satan, der die ganzen Lügen einfleucht. Du wirst versagen, du bist nicht gut genug, du wirst Fehler machen, alle werden dich hassen, du wirst es nie mehr schaffen, du bist eh dumm, du bist dreckig und so weiter. Und dann kann man schauen aus gesunder Erwachsenenperspektive, wenn man da denn drauf schaut, von außen, dass der Kritiker eigentlich gar kein Anrecht hat, so mit diesen verletzten Anteilen umzugehen. Und dann kann man aus der gesunden Erwachsenenperspektive, aus meiner Sicht, mit Gott gemeinsam den Kritiker entmachten. Also ich meine, Gott hat uns alle Autorität und Vollmacht gegeben. Deshalb können wir ihm Ansagen machen, dass er leise sein soll, können ihn vor die Tür stellen und uns dann mit Gottes Wort oder mit anderen liebevollen Sätzen um den Anteil kümmern, um die Angst, die da ist. Aber Angst, also in dem Augenblick schafft es enorm Entlastung. Aber die Tatsache ist, dass Angst wiederkommt, weil
Also,
sie immer da ist.
wie ich dich jetzt richtig verstehe, dann ist es eigentlich, dass wir einerseits uns konfrontieren müssen mit der Angst, aber andererseits auch klar sehen, von wem die Angst kommt und ihn, ich sage es jetzt ein bisschen salopp, ihn in die Schranken weisen, weil Gott mehr Macht hat, weil Gott allmächtig ist und die mir der Angst diesen Platz nicht geben dürfen.
Ja, genau. Und ich glaube, wichtig ist auch, das Problem ist, dass wir oft mit der Angst diskutieren. Und sobald wir anfangen zu diskutieren, auch wenn wir mit Satan diskutieren, dann werden wir immer weiter reingezogen, weil die Argumente auch wie logisch klingen im ersten Moment. Und wir merken nicht, dass wir in die Richtung damit reingezogen werden. Und deshalb ist genau wie du sagst, eine klare Ansage. Ich meine, Gott hat uns die Macht also gegeben, weil er Satan ja schon besiegt hat, der Angst wirklich was zu sagen. Stopp, es reicht und wegzugehen dann. Und unsere Worte sind oft viel mächtiger, weil es wie eine Handlung ist, wenn wir was aussprechen, als unsere Gedanken. Gedanken mit Gedanken zu besiegen ist sehr schwierig. Es geht vielleicht mit Gottes Wort, weil es da so klar drin ist, aber sonst sind es oft sinnlose Diskussionen. Und eine Ansage ist erstens eine Handlung und zweitens wissen wir im tiefsten Inneren, es ist Gott, der uns da ganz nahe ist, weil er das ja auch will, weil er ihn ja schon besiegt hat.
Ich danke dir für diese klare Analyse der Angst und auch deine klare Aussage, wie wir Angst begegnen und welchen Stellenwert, dass wir ihr nie geben dürfen. Danke dir. Es gibt ja zahllose Gründe. Und gerade in dieser gegenwärtigen Zeit, in der wir leben, da ist Angst verbreitet. Wir haben Angst, weil wir einfach sehen, dass diese Dinge wie die Welt eigentlich noch vor ein paar Monaten normal war, wie sie jetzt sich verändert haben. Wir erleben, dass in Europa ein Krieg ausgebrochen ist mit Drohungen, die wir nicht für möglich gehalten haben. Wir erleben, dass unser Wirtschaftssystem, das wir so aufgebaut haben, dass es unbedingt ein gewisses Wachstum braucht, damit es existiert, damit es hält. Und wir sehen, dass hier alles ein bisschen aus dem Ruder gerät. Und es ist natürlich, dass viele Menschen heute Angst haben. Angst haben, dass sie den nächsten Winter nicht genug Energie haben und vor allem auch nicht genug Geld, weil diese Kosten ins Uferlose gehen. Jesus selbst hat gesagt, in dieser Welt, da habt ihr Angst. Es ist ein normaler Vorgang. Es ist etwas, das dem Frieden und der Ruhe und der Liebe, die Gott uns schenkt, entgegengesetzt ist. Aber obwohl wir nicht von dieser Welt sind, sind wir eben in dieser Welt. Was sind unsere Ängste? Was sind unsere Ängste? Vielleicht hast du Angst, arbeitslos zu werden, keine Arbeit mehr zu haben und damit natürlich kein Einkommen mehr. Angst, krank zu werden. Wir erleben so ganz im Hintergrund, es ist nicht laut an unsere Ohren gekommen, aber dass wir eine neue Corona-Welle haben, steht fest. Und wir haben alle ein bisschen nicht Angst vor der Krankheit. Wir haben alle ein bisschen Angst, dass das alte System, das vorher uns komplett eingeschränkt hat, von einem Tag auf den anderen wieder kommen könnte. Wir haben aber ganz im engen Familienkreis, ganz eng in unserer Partnerschaft oft Angst. Wir haben Angst, den Partner zu verlieren. Wir haben Angst, dass wir hintergangen werden. Ängste von Einsamkeit kommen dabei hoch. Und nicht, dass wir uns nicht verstanden fühlen. Wir haben oft Angst vor der Angst. Dass wenn wir einmal einen Moment haben, wo es wie ruhig in unserem Leben ist, wo eigentlich unsere Seele zur Ruhe kommt, dass uns in dieser Ruhe die Angst trifft, dass es in einem Augenblick wieder anders ist. Wir haben aber auch ganz tief, wir gläubigen Menschen, und ich spreche jetzt uns so an, wir gläubigen Menschen haben oft Angst. Wir haben oft Angst vor dem Versagen. Wir haben Angst, dass wir diese Bedingungen, die täglichen Bedingungen, die wir uns auch oft ausgedacht haben, die notwendig sind als Nachfolger Christi, dass wir denen nicht genügen. Oft haben wir Angst, weil wir Menschen, die wir lieben, unsere Familien, unsere Angehörigen, weil sie diesen Weg, wie wir ihn verstehen und ihn nicht gehen. Und so merken wir in all dieser Verantwortung, die wir auch haben für andere, in dieser Antwort, dass wir einfach mit leeren Händen dastehen. Aber nun habe ich genug über Angst gesprochen. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Ich will die schlechte Nachricht zuerst sagen. Ängste gehören zu unserem Leben. Sie haben wohl verschiedene Ursachen. Oft sind sie die Folgen von falschem Denken und von falschem Handeln. Oft sind es, weil sich Dinge verselbstständigt haben. Oft sind es Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Und wenn gewisse Punkte aufeinandertreffen, dann wiederholen wir die alten Ängste. Das ist die schlechte Nachricht. Aber jetzt die gute Nachricht. Und ich liebe diese Geschichte mit Jesu. Sie zeigen mir immer wieder eine ganz andere Tiefe. Sie zeigen mir etwas auf, die uns Jesus ganz persönlich gibt. Wie er uns zeigt, wie er uns herausführt aus gewissen Gewohnheiten des Lebens, auch aus gewissen falschen Denkmustern. Ich erzähle die Geschichte von der Verklärung Jesu. Ich will es einfach so erzählen. Aber ich muss ein bisschen weiter zurückgehen, weil es fängt eigentlich schon ein bisschen vorher an. Also vorher sitzt Jesus mit den Jüngern zusammen. Und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich würde mal gerne wissen, was die Leute so halten von mir. Und jetzt sind sie ganz spontan. Jeder will seine Erfahrungen Jesus erzählen. Und der eine sagt, ja, mir haben Leute gesagt, dass du sehr wahrscheinlich einer der auferstandenen Propheten bist. Und ein anderer gesagt, ja, ja, die meisten sagen natürlich, du bist ein Prophet von Gott gekommen, weil du weißt so viel. Und Petrus erhält sich noch ein bisschen zurück, aber dann bricht es aus ihm heraus und er sagt, als Jesus ihnen eine ganz persönliche Frage stellt. Das ist mal, was die anderen sagen. Aber jetzt sagt er zu seinen Jüngern, wer glaubt denn ihr, dass ich bin? Es brauchte viel Mut und es brauchte vor allem den Heiligen Geist. Das bestätigt Jesus nachher auch, dass das, was Petrus sagt, eigentlich der Beginn der Verklärung Jesu ist. Er sagt, du Jesus, du bist Christus, du bist des lebendigen Gottes Sohn. Eine Stille war unter den Jüngern. Sie schauten sich gegenseitig an, aber sie schauten Jesus an. Und Jesus sagt zu Petrus, Petrus, das kommt nicht von dir, sondern das hat der Heilige Geist dir kundgetan. Jesus hat seinen Jüngern hier begonnen zu erklären, was eigentlich Nachfolge bedeutet. Er hat ihnen eigentlich erklärt, dass Nachfolge etwas ganz Spezifisches ist, nämlich das Kreuz auch auf sich zu nehmen, die Schwierigkeiten des Lebens auf sich zu nehmen. Einmal sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn wir unterwegs sind, dann brauchen wir keinen Geldbeutel. Und er geht so weit und er sagt, wir brauchen auch kein Bett. Und er sagt, des Menschen Sohn, also eben dieser Jesus, den ihr jetzt vor euch seht, der hat nicht einmal ein Kissen, wo er sein Haupt hinlegen würde. Aber er gibt ihnen einen wunderbaren Ausblick. Er erklärt ihnen, was in Zukunft geschehen wird und dass er sie mit auf diesen Weg nimmt. Die Jünger haben viele Dinge erlebt. Sie haben erlebt, wie er Kranke geheilt hat, wie er 5000 Leute gespiesen hat, wie er Dämonen ausgetrieben hat. Sie haben jetzt diesen Jesus, wie Petrus gesagt hat, du bist des lebendigen Gottes Sohn, du bist Christus. Sie haben es erlebt. Aber er war immer noch der gleiche. Er hatte die gleichen Kleider wie sie getragen. Er hat die gleiche Sprache wie sie gesprochen. Dann einige Tage später, so steht es in der Schrift. Einige Tage später nimmt Jesus Petrus, Jakobus und Johannes ein bisschen abseits. Er geht mit ihnen auf den Berg. Weg von den religiösen Diskussionen, weg von diesem Alltag, von diesen Anfechtungen, weg von dem Alltag, der ihnen eigentlich Mühe gemacht hat. Er nimmt sie mit auf den Berg und dort passiert etwas Unwahrscheinliches. In einem Augenblick ist Jesus vor ihnen, und ich will das wörtlich zitieren, er hat sich verwandelt vor ihren Augen. Und Jesus ist eine Lichtgestalt geworden. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht, verklärt vor ihren Augen. Er ist jetzt vor ihren Augen heilig. Unschuldig, makellos, abgesondert, abgesondert von der Welt und auch von der Sünde. Dann erscheint Mose, Elia, sie reden mit Jesus und jetzt bekommen die Jünger zittrige Füße, weil eine Wolke bedeckt nun auch diesen Berg. Und sie hören eine Stimme aus dieser Wolke und diese Stimme sagt ihnen, hört auf Jesus. Nun war es endgültig. Er war verklärt vor ihren Augen. Er war derjenige, wie dem Petrus durch den Heiligen Geist gesagt hat, der Christus, der von Gott gekommen ist. Die erste Reaktion. Natürlich hatten sie Angst. Angst, in diesem heiligen Umfeld zu sein. Aber nachher möchte sie am liebsten, dass diese Minute konserviert wird. Sie sagen nachher, als sie niederfallen vor Jesus, niederfallen vor diesem Augenblick, als Jesus zu ihnen spricht und sie sich wagen, wieder aufzuschauen, dann steht in der Bibel, dann sahen sie niemand mehr den Jesus allein. Und die erste Reaktion, und jeder von uns kennt diese Reaktion. Die erste Reaktion war, lass uns hier bleiben. Lass uns nicht zurück in die Welt gehen. Wir wollen nicht nach Jerusalem. Wir wollen nicht mehr den Alltag erleben. Wir wollen diese Streitereien und Diskussionen um religiöse Dinge nicht mehr. Wir wollen hier sein, Jesus, hier bei dir. Wir wollen auf dich aufschauen. Wir wollen nichts anderes mehr sehen als dich, Jesus, allein. Das ist der erste Schritt aus der Angst. Der erste Schritt aus der Angst ist, diese Nähe zu Jesus zu suchen, auf ihn aufzusehen und nichts anderes mehr zu sehen. Nicht die Ängste, nicht alles, was den Tag ausmacht, sondern Jesus allein. Der erste Schritt aus der Angst ist aufstehen und auf Jesus sehen. Ich möchte noch einen Augenblick den Fokus auf diese Szene legen. Gottesfurcht, Ehrfurcht und Anbetung. Alles war auf diesem Berg. Es war diese Gottesfurcht von der Stimme, die aus der Wolke gesprochen hat. Es war dieser verklärte Jesus, so wie sie ihn nie vorher gesehen haben. Es war die Anwesenheit von dem längst auferstandenen und im Himmel geführten Mose und Elia. Es war das, was sie so ehrfürchtig gemacht hat und auch zur Anbetung niederfallen ließ. Die meisten Ängste, sie sind schädlich. Sie rauben uns den Schlaf und machen uns krank. Dieses Krankhafte an Angst, das können wir unterbrechen. Nadja hat es vorher mit einem Satz gesagt, wir müssen der Angst das entgegensetzen, was sie unschädlich macht. Unschädlich wird sie dadurch, wenn wir sehen, dass eben Gott immer noch allmächtig ist, dass Gott immer wieder uns auch sagt, in der Liebe zu mir, in der Gemeinschaft mit mir, verliert die Angst ihre Wirkung. Und er sagt an einer anderen Stelle, sagt Jesus, in dieser Welt habt ihr Angst. Aber ich habe die Welt überwunden. Du hast es sehr bildlich gesagt und es hat mir gefallen, dieses Bildliche. Geben wir mal der Angst einen Platz und erklären wir der Angst ihre Machtlosigkeit in Jesu Namen. Vielfach geben wir all den Ängsten, die wir im Alltag erleben, viel zu viel Bedeutung und Macht. Wir lassen sie in unserem Unterbewusstsein und in unserem Bewusstsein lassen wir die Angst ihre Spiele spielen. Aber wir müssen ihnen wehren im Namen Jesu. Denn Jesus möchte uns wirklich von der Angst befreien. Eigentlich eine ganz einfache Logik. Also, wenn Christus in meinem Leben groß wird, wird die Angst klein. Wird die Angst groß, wird Christus klein. Wir haben vom Garten Eden gesprochen. Und diese Angst ist den Menschen geblieben. Über all die Menschengeschichten hinweg. Ich möchte dich jetzt ein bisschen mitnehmen, mit dem David mitnehmen. David war ja wirklich einer, er hatte seiner Angst teilweise so viel Raum gegeben, dass es zu Depressionen geführt hat. Und er kam in Situationen, die er Psalmen niedergeschrieben haben, die davon zeugen, dass er am liebsten sein Leben fortgeworfen hätte. Er war ständig auf der Flucht. Ich weiß nicht, welche Erinnerung dann letztlich ihn dazu bewegt hat, diesen 23. Psalm zu schreiben. Ob es die Erinnerung an sein ganz eigenes Leben war, als er für seinen Vater Jesse die Schafe gehütet hat. Ob er dann erlebt hat, was der Alltag war mit seinen Schafen. Das Suchen in karger Landschaft nach Wasser. Nach ein Stückchen Wiese, wo sich die Lämmer und die Schafe wohlfühlten. Ich denke, und es gibt so ein Beispiel in der Bibel, ich will es nur streifen, wo er mal in einer Nacht mit einem Löwen gekämpft hat. Für seine Schafe. Also, und er sagt, David sagt, ich bin da überall durchgegangen in meinem Leben. Ich war in dunklen Tälern. Ich war auf Bergeshöhen. Ich habe nach Wasser gesucht. Ich habe versucht, meine Schafe zu hüten und auf einmal verschmilzt sich seine Erinnerung mit fast einem prophetischen Ausblick. Und nun wird er selber Schaf. Er reiht sich ein und er sieht auf einmal den guten Hirten. Und er kann mit Gott einen Dialog führen. Und dieser Dialog, den er mit Gott führt, sagt, du bist mein guter Hirte. In Gedanken geht er zurück in die dunklen Täler. Er geht zurück dort, wo man mal auch Durst hat. Und er sagt aber immer wieder, Gott, du warst so ein guter Hirte und du bist so ein guter Hirte, du hast mich immer wieder zum frischen Wasser geführt. Immer wieder hast du mich ausruhen lassen auf saftigen Weiden. Es stimmt, David sagt, es stimmt. Es stimmt, ich war in dunklen Tälern. Aber die dunklen Täler hatten alle auch ein Ende. Und immer wieder hast du mich auf die Höhen hinaufgeführt. Und ich durfte deine Segnungen erleben. Ich durfte erleben, dass du da bist. Mitten in all deinen Ängsten darfst du erleben, dass Gott da ist. Dass du zur Ruhe kommen kannst. Dass vielleicht sogar in deinem Leben genau diese Ruhe notwendig ist, dass die Ängste verschwinden. Oft, weil wir das so von der Welt her kopieren, wir sind immer in Eile, immer im Stress, wir sind immer aufgefordert, das Beste zu geben. Aber in diesem Stress hinein vergessen wir oft Gottes Führung. Wir vergessen oft, dass eigentlich für viele Dinge der Stress die Ursache ist und wir denken, das gehört jetzt so zu unserem Leben. Dabei könnten wir es eigentlich unterbinden. Aber wir vergessen vor allen Dingen auf Gott zu schauen und zu erleben, dass er uns führt und dass er uns leitet. Ich finde die Verwandlung in diesem 23. Psalm unwahrscheinlich. Also zuerst die Vision, die David erlebt, wie er mich führt, wie ich scharf bin, wie er mich durch alle dunklen Täler hinführt, wie er mich weidet, wie er mir zu trinken gibt, wie ich nicht Durst leiden muss, wie das Wort Gottes mir zur Speise wird. All diese wunderbaren Erlebnisse. Aber auf einmal verändert sich die Situation. Jetzt ist David am Tisch des Herrn. Seine ganze Sehnsucht, sein ganzes Verlangen findet tief in seinem Herzen ein Ziel. Du bereitest vor mir einen Tisch. Darf ich ein bisschen Freies übersetzen? Im Angesicht aller Ängste. Du salbest mein Haupt mit Öl. Segen fließt von dir, Gott, auf mich herab. Und ich weiß, ich darf in deinem Haus bleiben, immer da. Es gibt noch eine gute Nachricht. Es gibt noch etwas, was uns Gott verheißt. Es gibt noch eine Nachricht, die Gott uns gibt. Jedes Tal hat sein Ende. Gott bereitet einen Segen vor für dich auf deinem Haupt. Vor deinen Widersachern, vor dem Feind. Und ich möchte das nochmal zitieren, weil ich es so berührend fand. Wir bieten der Angst die Stirn, weil Jesus auf unserer Seite ist. Jesus ist auf deiner Seite. Er hat all deiner Bedrängnis, er hat den Widersacher, den Stachel gezogen. Er deckt für dich den Tisch reichlich. Am Ende des dunklen Tals steht der Tisch bereit. Deine Ängste haben ein Ende. Und du darfst ausrufen, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken? David sagt, blickt auf zu ihm und strahlt. Denn als die Elenden zu Gott riefen, da hörte der Herr und aus all ihren Ängsten rettete er sie. Gott sagt dir heute Morgen, deine Ängste haben ein Ende. Ihm nach, mit den Augen, mit dem Blick klar auf ihn gerichtet. Sag zu denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark und fürchtet euch nicht. Da ist euer Gott. Er selbst kommt und wird euch helfen. Preis Gott. Preist ihn jetzt. Erhebt seinen herrlichen Namen. Er ist allmächtig. Alles ist möglich. Gebt Gott die Ehre. Amen.